Wie letzte Woche schon angekündigt, ist Professor Wimmer diese Woche auf Vortragsreise in Tunesien und hat mich gebeten, die heutige Einheit zu halten. Ich bin dementsprechend nervös. Es gibt zwei Möglichkeiten in so einem Fall. Entweder man nimmt so ein Werk Bücher mit und verschanzt sich hinter den Büchern oder man macht eine lange PowerPoint-Präsentation. Ich habe mich für eine kurze PowerPoint-Präsentation entschieden, die es dann später ein bisschen zu sehen gibt, diese bunte Bildchen und so weiter, um von mir abzulenken. Aber zunächst organisatorische Fragen. Gibt es noch irgendwas, Prüfungen, Wikipedia-Arbeiten oder irgendwas? Gut. Wenn nicht, dann nicht. Dann fange ich einfach mit dem heutigen Thema an.
Ja, ich hätte noch eins.
Achso, ja.
Weil ich ja mit Wikipedia nicht groß geworden bin.
Also ja.
Aber interessante Anreize von Herrn Professor Wimmer bekommen haben, dass wir ja wirklich Felder sind, die man führen könnte, wenn man das jetzt von Inhalt her führen könnte.
Mhm. Ja, es gibt. Aha. Also das Schreiben für die Wikipedia, also prinzipiell Inhalt, das ist egal. Inhalt kann man quasi in jedem Texteditor schreiben. Das Schreiben für die Wikipedia erfordert ein bisschen technische Grundkenntnisse. Wenn man bei Wikipedia auf Seite bearbeiten klickt, dann sieht es auch nicht direkt super freundlich aus. Es gibt ein bisschen eine sogenannte Markup-Sprache, also man muss ein bisschen mit bestimmten Symbolen kennzeichnen. Technische Hinweise machen. Also das ist zum Beispiel diese blauen Links, die man in der Wikipedia sieht, das sind Szenen im Quelltext, sehen die so aus. Genau. Und dafür gibt es in der Wikipedia sehr gute Tutorials, sprich Anleitungen, wie Anfänger sich schnell in der Wikipedia zurechtfinden können.
Ich habe eine Frage, weil ich ja jetzt hier eine Vorlesung besuche, wo es um den Inhalt geht und ich habe um die Wikipedia das andere
drauf
gesetzt.
Ja. Es sind auch keine Stunden, also es ist wirklich einfach, das ist zum einen mal gesagt, aber ich kann Ihnen gerne ein bisschen dabei helfen, können wir später absprechen.
Mhm.
Ja. Es ist aber auch ein Kriterium der Wikipedia-Arbeiten, ist auch die technische Ausführung für die Benotung. Ja, weil es ist einfach, das ist halt quasi so, wie Sie eine Seminararbeit, müssen Sie auch entsprechend bestimmten formalen Bedingungen schreiben, so müssen Sie eben in diesem Fall diesen Artikel für Wikipedia auch entsprechend formalen Bedingungen schreiben, die andere sind als für eine Seminararbeit gelten. Aber da können wir später sicher kurz mal drüber reden. Ich kann Ihnen gerne ein bisschen helfen sozusagen. Es ist wirklich nicht, also es ist nicht so viel Zeit, es ist wirklich nicht so viel Zeit. Also ich sage, jemand in meiner Generation kann das in 5 Minuten sich aneignen. Und ich könnte es auch meinem Papa beibringen. Also ich sehe da kein Problem. Ja, da können wir nachher auf alle Fälle drüber sprechen. Ja. Gibt es sonst noch Fragen organisatorischer Art? Gut, wenn nicht, dann fange ich eben jetzt an mit dem Thema. Das heutige Thema ist das Dilemma der Kulturalität und Zentrismen in der Philosophie. Und das ist die Einleitung in den nächsten Themenblock. Und nächste Woche werden wir dann über die Polyloge was hören. Was wir als so allgemeines Ziel der Philosophie bestimmen können, das ist es, dass es ihr ein Anliegen ist, in grundlegenden Fragen zu Einsichten zu kommen, zu neuen, verbesserten Einsichten zu kommen. Das können entweder komplett neue oder veränderte Einsichten sein, die verbindlich sind. Diese Einsichten müssen irgendwie kommuniziert werden können, um sie eben auch weiter verbesserbar zu machen. Gültig sind Einsichten in der Philosophie dann, also verbindlich sind sie dann, wenn sie eben logisch gültig sind. Das ist, Professor Wimmer macht ja immer die Einteilung in Ontologie, Erkenntnistheorie und Ethik. Das sind die drei Felder sozusagen, auf die drei philosophischen Felder. Und was wir in allen Philosophien beobachten können, ist die Ausbildung einer expliziten Begrifflichkeit beziehungsweise einer gewissen formalen Metasprache, um die Erkenntnisse, um das Wissen irgendwie kommunizierbar machen zu können. Und wenn wir also wenn wir sagen, das ist Philosophie, sprich es sind irgendwelche verbindliche Einsichten auf den Gebieten Ontologie, Erkenntnistheorie und Ethik, dann können wir auch sehen, dass solche Philosophieprojekte nicht nur in einer, sondern in sehr vielen Kulturen verfolgt wurden. Und einige dieser Philosophieprojekte wirken noch in einigen Gesellschaften heute auf globaler Ebene weiter. Einige sind zum Beispiel das philosophische Denken der Azteken ist uns relativ verloren gegangen. Und wir leben eben heute in unserer heutigen Gesellschaft in der Situation der Globalisierung. Das heißt, wir kommen zunehmend mit immer mehr anderen fremden Kulturen in Kontakt, was immer mehr zu der Situation führt, dass wir mehr als früher uns damit auseinandersetzen müssen, was andere Kulturen, zum Beispiel, also Denktraditionen anderer Kulturen, und umso mehr um das Auffinden von Gemeinsamkeiten bemühen müssen. Die Frage der interkulturellen Philosophie ist in diesem Zusammenhang, wie ist unter der Voraussetzung der Globalisierung und real differenter Kulturen so etwas wie systematische Philosophie möglich? Und Professor Wimmer nennt das Dilemma der Kulturalität. Denn, also zum Beispiel für uns Europäer, geht es eben nicht nur um Ergänzung unserer europäischen Philosophie mit nicht-europäischen Elementen. Die interkulturelle Philosophie findet eben zwischen Kulturen statt. Es ist auch keine transkulturelle Philosophie, es ist auch keine superkulturelle Philosophie, also es ist nicht etwas Übergreifendes, die transkulturelle wäre sozusagen die gemeinsame Schnittmenge. Das Übergreifende ist das, was irgendwo darüber angesiedelt ist. Es geht aber wirklich um Sachen, die zwischen den Kulturen oder zwischen den Philosophien angesiedelt sind. Es geht auch nicht, also es geht, im Deutschen haben wir wenn wir ein Hauptwort haben, dann haben wir immer das zweite Wort, was das Wichtigste ist bei zusammengesetzten Hauptwörtern. Also Geschichtsphilosophie ist die Philosophie der Geschichte und Philosophiegeschichte ist die Geschichte der Philosophie. Und deswegen ist interkulturelle Philosophie eben Philosophie in erster Linie und nicht irgendwie die philosophischen Voraussetzungen für Interkulturalität. Die Annahme, die wir wahrscheinlich hier in diesem Raum alle teilen werden, ist, dass es keine endgültige und eindeutige Sprache, Tradition oder Denkform des einen Philosophierens gibt, sondern viele, und jede davon ist kulturlich. Der Mensch lebt ja nicht nur in natürlicher Weise, sondern auch in kulturlicher Weise. Das heißt, er wird von den kulturellen Elementen seiner Herkunft bestimmt. Der Anspruch der Philosophie ist es, neue Denkweisen eben zu begründen, alte zu kritisieren und zu verändern. Und das geschieht immer wieder und in praktisch allen Traditionen unter einem Rückgriff auf die Vernunft. Also wir berufen uns immer auf die Vernunft, wenn wir etwas als besser bestimmen wollen, als etwas Altes hergebrachtes. Jetzt ist eben die Frage, ob es Vernunft immer nur innerhalb einer Kultur gibt. Wenn dem so wäre, dann könnte kein Anspruch auf Allgemeinheit erhoben werden. Das heißt, philosophische Sätze und Wahrheiten in diesem Sinne, könnten die nicht generalisieren und universalisieren. Das folgt eben dann einfach, dass es gibt eben nicht eine Vernunft, die nur innerhalb einer Kultur gültig ist, sondern es ist übergreifend. Und tatsächlich vertreten auch alle philosophischen Traditionen die Ansicht, dass Erkenntnis entsteht im Streit verschiedener Ansichten und sich bewährt durch Argumentation. Dafür gibt es dann eben die Logik, die dann die Gesetze des Argumentierens in gewissem Sinne vorgibt. Genau. Zwei Punkte, die ich dann eben behandeln werde in diesem Sinne, sind einerseits die Kultur zu interessieren und andererseits die Sprache selbst. Und die Sprache hat bereits erwähnt quasi die Redung. Einiges erarbeitet. Quasi wie Redung hat nämlich darauf hingewiesen, dass sehr viele zentrale philosophische Begriffe gar nicht in allen Sprachen in gleichem Ausmaß funktionieren. Er spricht davon wirklich zentralen Begriffen wie Wahrheit, Wissen, Wirklichkeit, Selbst, Person, Raum, Zeit, Leben und Subjektivität und viele andere auch noch. Ich habe jetzt ein Zitat von Viredo, denn sein Vorschlag ist, also quasi Viredo ist ja aus Afrika, spricht eine Bantu-Sprache, das Akan, und sein Vorschlag ist, try to think them through in your own African language and on the basis of the results review the intelligibility of the associated problems or the plausibility of the apparent solutions that have tempted you when you have pondered them in some metropolitan language. Mit metropolitan language meint er die im wissenschaftlichen Diskurs oder im westlichen wissenschaftlichen Diskurs etablierten Sprachen. Was er also fordert, ist, dass wir im Prinzip jeden Begriff, den wir verwenden, versuchen, in jeder uns verfügbaren Sprache durchzudenken und zu schauen, wie plausibel das ist. Dieser Vorschlag ist ernst zu nehmen, geht aber weit, denn diese Methode nicht nur bei kolonialisierten Sprachen anwenden möchte, sondern eben, also konsequenterweise müsste man das bei jeder Sprache anwenden, dann kommen wir entweder zu einer Enthistorisierung der Philosophie, denn jeder philosophische Begriff hat einen Kontext, hat einen historischen und kulturellen Hintergrund. Oder wir kommen zu einem Rückzug auf Ethnophilosophie und sagen, okay, in der afrikanischen Sprache so und so heißt das eben, dieser Begriff eben das und das, dort heißt es das und das, dort heißt es das und das. Und kommen nicht wirklich zu einer Diskussion zueinander. Als Beispiel nennt er Descartes Satz, cogito ergo sum. Descartes meinte damit alles, also das, ich zweifle, ich denke, also bin ich. Und Descartes meinte damit alles Bezweifelbare und möchte auch alles bezweifeln. Er möchte auch materiell und räumlich alles bezweifeln. Descartes zweifelt in seiner Meditation ja selbst daran, dass er sich nicht sicher sein kann, ob er träumt oder wach ist, wenn er etwas denkt. Das Einzige, woran sich Descartes dann festhält, ist das zweifelnde Ich, das Sum Cogitans, dessen kann er sich sicher sein. Und Viredo weist jetzt eben darauf hin, dass dieses Sum, also ich bin, funktioniert in Akan, Bantu-Sprache, also seiner Primär-Erstsprache, funktioniert nicht in dieser Weise. Und zwar also der Begriff der Existenz ist in dieser Sprache intrinsically spatial, in fact locative. To exist is to be there at some place. Wo ho, ich spreche sicher nicht richtig aus, is the arcane rendition of exist. Without the ho, also ich schreibe das mal dahin, das heißt sozusagen existieren oder to be. Without the ho, which means there, in other words, some place, all meaning is lost. Wo, standing alone, does not in any way correspond to the existential sense of the verb to be, which has no place in Akan syntax or semantic. Das heißt, also man kann auf Akan gar nicht denken, ich bin. In Akan fragt man immer sofort, ich bin was oder wo. Also entweder ein Attribut oder eine Ortsangabe muss folgen. Jetzt ist aber nach Viredl ist es gar nicht jetzt so schlimm, weil es beweist nur zunächst einmal die Verschiedenheit der Sprachen, die aus dem Lateinischen irgendwie stammen, von den Bantu-Sprachen, zum Beispiel in diesem Fall jetzt. Viredl weist sogar darauf hin, dass das Problem, das Descartes aufgeworfen hat, ist auch Akan-Sprechenden zugänglich und auch für sie verständlich. Viredl meint vielleicht unter etwas anderen Voraussetzungen, aber es ist genauso behandelbar. Viredl selbst ist trotzdem nicht sonderlich von Descartes Argument überzeugt. Was uns also hier bewusst wird, ist eine sprachlich bedingte Unplausibilität. Und Viredl weitet das aus, also das ist eines seiner Beispiele, und sagt, dass eben, indem er diese Methode für sich anwendet, sehr viele metaphysische und theologische Begriffe und Ideen der sozusagen abendländischen Philosophie eine rigorose Überprüfung nicht wieder standhalten könnten. The implications of the Arcan conception of existence for many notable doctrines of Western metaphysics and theology require the most rigorous examination. Die einzige Möglichkeit, die Professor Wimmer sieht, um Viredl zu widersprechen, ist die Annahme, dass es eben halt nicht möglich ist, in allen Sprachen zu philosophieren. Es gibt also bestimmte Sprachen, vielleicht nur eine, vielleicht ein paar mehr, die besser für das Philosophieren geeignet sind als andere. Das mag merkwürdig klingen, ist aber eine relativ geläufige Annahme. Und er zitiert hier einen Professor von der Sorbonne, also zitiert aus einem Zitat. Pour connaître la totalité de la philosophie, il est nécessaire de posséder toutes les langues, sauf toutefois l'espagnol. Also um die Gesamtheit der Philosophie kennen zu können, ist es notwendig, alle Sprachen zu kennen, außer Spanisch. Und jetzt könnte man sich fragen, okay, warum ausgerechnet außer Spanisch? Da hat Ivo Höllhuber, Höllhuber, Geschichte der Philosophie im spanischen Kulturbereich ist der Titel, 67 München. Und der hat eben unter anderem darauf hingewiesen, also das Zitat ist auch aus diesem Buch, es geht darum, dass die Daseinssemantik, also wir sind wieder beim Wort sum, wir sind wieder beim Wort to be, da gibt es im Spanischen nicht zwei Möglichkeiten, das auszudrücken. Das ist nicht ser und estar. Und beide Wörter heißen sein und der Unterschied ist sehr schwierig, auch im Spanischen selbst. Also es sind sehr, sehr feine Unterschiede. Es gibt, falls es jemanden interessiert, hat mir Professor Wimmer eine Dissertation Innsbruck an der Uni Innsbruck 96 empfohlen, von Ilse Schütz Buenaventura, wo es genau um dieses Problem geht. Das heißt also, man soll laut diesem Professor von der Sorbonne alle Sprachen können, bis auf das Spanische. Was glaubt ihr, sind dann alle Sprachen, die man können muss? Deutsch, Englisch, Französisch, genau. Also ich glaube, viel mehr muss man nicht können, um alle Philosophie der Welt zu verstehen. Es gibt... Ja, sicher. Also das Buch ist ja, also das Zitat ist von 1967 und ich bin echt nicht sozusagen von der Lebenserfahrung her in der Lage, das einschätzen zu können, aber interkulturelle Philosophie ist ein eher neues Thema und es gibt noch heute, also ich treffe noch heute auf Leute bei uns im Institut, die sagen, dass es eben bestimmte Sprachen gibt, die zum Beispiel besser geeignet sind für die Philosophie. Das kommt auch, ich habe auch ein paar Zitate von Heidegger, die interessanterweise, die hat Wimmer aus einem Aufsatz, aus einem Sammelband zitiert, in dem es eigentlich darum geht, Heidegger zu verteidigen in puncto Kultur und Kulturabhängigkeit von Philosophie oder eben nicht. Und trotzdem kann er dann das Zitat rausziehen wie, es gibt keine andere Philosophie als die abendländische. Das ist aus der Heraklit-Vorlesung 43. Oder die oft gehörte Redeweise von der abendländisch-europäischen Philosophie ist in Wahrheit eine Tautologie. Das ist aus Was ist das, die Philosophie? Ich glaube, das ist dann irgendwann in einem Essayband in den 50er Jahren erschienen. Oder noch ein letztes Zitat. Es sei hier für den Augenblick einiges von der deutschen Philosophie und damit von der Philosophie überhaupt gesagt. In dem Vortrag Europa und die deutsche Philosophie 36. Und diese Zitate stammen alle eben aus, wie gesagt, aus einem Aussatz, der das eigentlich verteidigen soll, sozusagen.
Bitte. Ich glaube, da hat jemand mal in einer Vorlesung zu Heidegger gesagt, dass Heidegger in den letzten zwei Lebensjahren noch mit Studenten zusammen Chinesisch gelernt hat. Und vielleicht kann man das so ein bisschen gut haben.
Ja, nein, auf alle Fälle. Es ist auch nicht so, also es ist. Das sind jetzt dieser Sorbonne-Professor oder Heidegger, das sind keine einzelnen Personen, die da rausstehen, sozusagen, sondern das ist eben eine relativ weit verbreitete Meinung gewesen. Wir hatten ja auch viele wunderbare Zitate in den vorherigen Vorlesungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert gehört, wo das ganz ähnlich rüberkam. Das, also mit Chinesisch, das wusste ich noch nicht, aber das ist interessant. Das ist sehr interessant sogar. Also die These, dass Philosophie nur in einer Sprache, dass es bestimmte Sprachen, also dass es nur wenige Sprachen gibt, die Philosophie, der Philosophie wirklich fähig sind, kann eigentlich nur von jemandem begründet werden, der im Prinzip alle Sprachen sprechen kann und in all diesen Sprachen in gleicher Weise kompetent und des Philosophierens mächtig ist. Das ist logisch denkbar, praktisch, glaube ich, eher unrealistisch. Oder aber die andere Möglichkeit ist, angenommen, wir hätten eine in allen philosophischen Diskursen, immer und überall, in allen Kulturen, eine durchgehende und gegenseitige Sprachkritik und würden bei jedem Wort sozusagen ein ganzes Apparat an Anmerkungen mitliefern, dann wäre aber im Prinzip auch das verwirklicht, was Viredo sein Programm, also was das Programm von Quasi Viredo ist, und das ist die Conceptual Decolonization, die Entkolonialisierung philosophischer Begriffe. Das ist eben ausgehend von seiner Annahme, dass viele abendländische philosophische Begriffe in Arkanen anders funktionieren. Da habe ich auch wieder ein Zitat von Viredo jetzt wieder. However, a simple argument inspired by the locative conception of existence embedded in the Arkan language would seem quite radically to subvert any such project. To have a location is to be in the universe. Therefore, if to exist means to be at some location, then to think of the existence of the universe is to dabble in sheer babble. Das heißt, auf Arkan, wenn wir in einer Arkan-Sprache sozusagen oder in einer Bantu-Sprache, sofern sich das auf die auch auswerten lässt, sagen, dass einfach Sein, vom Sein sprechen. Und wenn wir dann von der Existenz des Universums sprechen, und Sein heißt aber hier zu sein, das heißt im Universum zu sein, dann macht es auch keinen Sinn, sozusagen von der Existenz zu sprechen. Das heißt, es gibt bestimmte Sachen, die machen eben in anderen Sprachen, es gibt bestimmte Gedanken, die nicht in allen Sprachen den gleichen Sinn machen. Und Viredos Ziel, ehrgeiziges Ziel ist es, die Philosophie von allen sprachlichen Belastungen zu befreien. My own hope is that if this program is well enough and soon enough implemented, it will no longer be necessary to talk of the Akan or Yoruba or Luo concept of this or that, but simply of the concept of whatever is in question, with a view to advancing philosophical suggestions that can be immediately evaluated on independent grounds. Das heißt, das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel und das ist die Hoffnung eines Universalisten, wie Wimmer beschreibt, die sich hier bietet. Es ist ein sehr großes Ziel und Wimmer glaubt, dass, also es ist schwierig wahrscheinlich zu erreichen. Wie gesagt, wir müssten sozusagen bei jedem Begriff einen großen Apparat an Erläuterungen und Anmerkungen mitbringen. Und Wimmer schlägt deswegen das Konzept des Polylogs vor, das er für schneller erreichbar hält. Aber dazu dann nächste Einheit mehr. Es geht auch nicht nur darum, bei dieser Art von Conceptual Decolonization, also Entkolonialisierung philosophischer Begriffe, geht es nicht nur darum, um exotistische Abschweifungen. Also es geht nicht nur darum, okay, was kann man jetzt eben in irgendeiner afrikanischen Sprache zu diesem Satz sagen, sondern es geht darum, wirklich essentielle weitere Gedanken zu finden. Oder anders gefragt, haben wir die vorgebrachten Argumente gegen Cogito ergo sum nicht eigentlich auch in unserer Tradition längst schon mal in der einen Form oder anderen Form gehört? Die Frage stellt sich noch allgemeiner und die ist eben, brauchen westliche Philosophen Einsicht in die Philosophie anderer und fremder Kulturen? Ist nicht unsere Philosophie selbst schon facettenreich genug an Gedanken? Dazu lassen sich zwei Dinge sagen. Wenn die westliche Philosophie nicht allumfassend sein sollte, dann heißt es, dass ihr irgendetwas entgeht. Und um herauszufinden, was ihr möglicherweise entgeht, müsste also idealerweise studiert werden, was andere philosophische Traditionen und Kulturen zu bieten haben. Und das andere ist, wenn dann bei diesem Studium herauskommt, dass westliche Philosophie eben doch allumfassend ist, dann ist es die Bestätigung der eigenen Leistungen, also die Bestätigung, dass es eh gepasst hat. Beide Fälle wären ein Gewinn. Und wie sich das ausgewirkt hat, sich so ein Denken nicht nur jetzt in der europäischen Philosophie in einem Zentrismus, sondern es gibt eine ganze Reihe an Zentrismen. Ich hoffe, dass der Beamer jetzt mitspielt. Aber es klingt gut. Und dann komme ich nämlich zu ein paar Zentrismen. Wimmer entscheidet also vier Arten von Zentrismen. Das lade ich später hoch oder im Laufe des Abends oder so. Also unterscheidet vier Arten von Zentrismen. Das ist der expansive Zentrismus, der integrative Zentrismus, der multiple oder separative Zentrismus und der tentative, also probeweise, oder transitorische Zentrismus. Und das ist jetzt quasi unabhängig von Kultur, sind das einfach zentristische Strukturen, die wir immer wieder finden. Der expansive Zentrismus geht davon aus, dass es eine Wahrheit gibt, und zwar ist diese Wahrheit die eigene Wahrheit. Wir haben von mir und von einem früheren Mitstudenten. Wir haben also eine Kultur. Wir haben also eine Kultur in der Mitte, die hat die Wahrheit. Diese Wahrheit ist endgültig. Und weil diese Wahrheit endgültig ist und die einzige endgültige Wahrheit ist, muss sie verbreitet werden. Wir finden zum Beispiel diese Gedanken im Neuen Testament oder aber in dessen Geister auch bis hin in die Aufklärung. Es gibt Völker, die haben bereits die Vernunft erreicht. Und das ist ein Segen, diese Vernunft, und deswegen müssen wir diese Vernunft hinaustragen in die Welt. Es ist also ein Zentrums-Peripherie-Verhältnis. Im Zentrum ist der wahre Glauben oder das wahre Wissen, und an der Peripherie sind eben Heidentum, Aberglaube, Unwissen. Das führt, also das Ziel des expansiven Zentrismus ist die Ausdehnung des Zentrums und die Beseitigung aller anderen möglichen Denkformen, eben jetzt bei der interkulturellen Philosophie. Das ist natürlich ein monologischer Prozess. Also so etwas, was ich jetzt auch gerade mache. Es gibt dann die zweite Form, ist der integrative Zentrismus. Die geht auch wieder davon aus, dass es Wahrheit gibt, absolute Wahrheit. Und das ist wiederum auch die eigene. Auch diese eigene Wahrheit ist endgültig. Man geht aber ein bisschen anders damit um, weil man glaubt, die eigene Wahrheit ist so überlegen und so attraktiv, dass sie anziehend wirkt und alle anderen Denkformen irgendwann einfach in sich aufnimmt. Wir finden so eine Art des Zentrismus zum Beispiel im Konfuzianismus. Das Ziel ist sozusagen das gute Leben anzubieten vom eigenen Standpunkt aus und alle anderen werden dem automatisch folgen. Auch das ist wieder ein monologischer Prozess, der schon etwas durchlässiger ist. Was beiden ersten Positionen gemeinsam ist, ist, es gibt eine Wahrheit A, und es gibt keine Alternativen, also wir haben hier höchstens noch wesentlich A. Es gibt keine anderen Wahrheiten. Dann haben wir den multiplen oder separativen Zentrismus, das ist der dritte Typ. Der geht davon aus, dass es mehrere Wahrheiten gibt und dass viele davon optimal sind. Also viele davon sind absolut. Jede Wahrheit ist für sich sozusagen berechtigt. Die Vielheit ist die Grundlegung und gilt auch als Ideal in dieser Sichtweise. Kulturelle Unterschiede sind einfach etwas Urwüchsiges, Naturgegebenes. Was es hier nicht gibt, ist gegenseitige Beeinflussung der Kulturen. Also wir sehen, es gibt Prozesse des Nachdenkens, gegenseitigen Kritisierens, aber immer nur innerhalb einer dieser Kulturen. Manche davon sind eben größer, manche sind kleiner. Das finden wir zum Beispiel, wenn wir von einem westlichen Denken sprechen und einem östlichen Denken sprechen. Wenn wir sagen, es gibt eben halt irgendwie auch eine andere Art von Logik, die für uns halt aus unserer Kultur eben nicht so nachvollziehbar ist, weil sie aus einer anderen Kultur kommt. Das Ziel in diesem Zentrismus ist gegenseitige Toleranz und Nicht-Einmischung. Und das lässt sich zum Beispiel sehen in der Ethnophilosophie. Der Kollege, der die Ethnophilosophie-Seite geschrieben hat, da heute? Okay. Es gibt nämlich schon eine ganz nette Seite, also die Ethnophilosophie-Seite in der Wikipedia ist schon sehr gut überarbeitet worden. Ethnophilosophie ist eben die Idee, okay, es gibt eben eine afrikanische Philosophie, es gibt eine islamische Philosophie, es gibt eine chinesische und so weiter. Und die haben alle miteinander nichts zu tun. Wir können sie uns alle anschauen und lernen, werden aber nicht viel davon haben sozusagen. Und die letzte Form des Zentrismus, die geht dann schon in die Richtung, die Professor Wimmer vertritt, mit seinen Polylogen. Das ist der tentative oder transitorische Zentrismus. Hier geht man auch davon aus, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Und es gibt aber Interaktionen zwischen den Kulturen. Und die jeweils eigene Wahrheit einer Kultur ist die Voraussetzung dafür, die anderen Wahrheiten verstehen zu können. Also wir haben ganz klar einen Standpunkt, von dem aus wir andere Punkte betrachten. Auch hier ist die Vielheit irgendwie eine Grundlage des Ganzen, aber diese Vielheit ist etwas Vorübergehendes, denn es gibt gegenseitige Beeinflussung. Elmar Hohlenstein spricht von der menschlichen Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Und dieser Perspektivenwechsel ist sowohl intrakulturell möglich, als auch interkulturell möglich. Und deswegen ist das Ziel, sofern es eines gibt, ist sozusagen einerseits das Verständnis anderer Kulturen zu verbessern und andererseits die eigene Kultur durch das Verstandene selbst zu verbessern. Aber eben immer vom eigenen Zentrum aus. Bei allen diesen Typen gibt es natürlich unterschiedliche Arten von Abwandlungen. Eines ist zum Beispiel, wie holistisch oder wie partiell ist einer dieser Zentrismen? Also wie stark ist es ausgeprägt? Es ist zum Beispiel es ist nur theoretisch denkbar, fremdes Denken, also fremdkulturelles Denken, komplett abzulehnen. Das tut auch im Prinzip nur der erste Fall, also nur der expansive Zentrismus. Und auch das ist nur theoretisch möglich in einer Totalität. Zum Beispiel der zweite Fall, also der auch keine Alternativen kennt, der Integrative, macht das Aufnehmen fremden Gedankenguts durchaus möglich, würde dann aber darauf achten, die eigenen Grenzen zu wahren und das fremde Gedankengut anzupassen. Warum wir von Zentrismen sprechen, ist, weil jeder Zentrismus Strategien entwickelt, um das eigene Denken als überlegen zu definieren. Also das ist allen vier Zentrismen gemeinsam. Es ist ganz klar, für jeden Zentrismus ist ganz klar, was eigentlich das bessere Denken ist. Und es wird immer das eigene und das fremde Denken voneinander unterschieden. Und Fall 1, 2 und 3, also alle bis auf den transitorischen Zentrismus, nehmen an, dass alles wirklich Wissenswerte ohnehin in der eigenen Tradition erarbeitet wurde. Fall 3 würde vermuten noch auch, dass es, nochmal zurück zu Fall 3, würde auch vermuten, dass es auch in anderen Traditionen vielleicht vieles davon auch erarbeitet wurde, aber alles und alles wirklich Wissenswerte ist nur in der eigenen Tradition erarbeitet worden. Professor Wimmer zitiert hier einen englischen Historiker, und zwar MacDougall, der die angelsächsische historische Tradition mal wie folgt beschrieben hat. Once upon a time, the historical profession was more or less limited, at least in the English-speaking world. Professional historians shared a common exposure to the classical and Christian traditions, a common Anglo-centric perspective, and a common interpretative theme, the progress of freedom. This, of course, was the liberal interpretation of history that traced mankind's pilgrimage from Mesopotamia to Mount Sinai, to Runnymede, Wittenberg, and two houses of parliament and a free press, and assumed that backward peoples, if not weighed down by anchors like Hinduism, would follow the Anglo-American peoples to liberty. Das drückt das Ganze eben gut aus. Und es gibt zum Beispiel zur Entwicklung, zu der einen Entwicklung, der einen Philosophie, gibt es eben bei Hegel das Bild des Weltgeistes. Ich zitiere: Der Geist geht in sich und macht sich zum Gegenstande. Und die Richtung seines Denkens darauf gibt ihm Form und Bestimmung des Gedankens. Diese Bewegung ist als konkret eine Reihe von Entwicklungen, die nicht gerade als Linie ins abstrakte Unendliche hinaus, sondern als ein Kreis, als Rückkehr in sich selbst vorgestellt werden muss. Dieser Kreis hat zur Peripherie eine große Menge von Kreisen. Das Ganze ist eine große, sich in sich zurückbeugende Folge von Entwicklungen. Jetzt klingt das Ganze, wie wenn wir quasi einen Kreislauf haben, und dabei andere Kulturen sozusagen mit berücksichtigt könnten. Die Hegel-Rezeption ist sich aber einig, dass Hegel zum Beispiel die indische und chinesische Philosophie nicht als Teil der Peripherie berücksichtigt hat. Es gibt dazu ein weiteres Zitat von Hegel. Die sogenannte orientalische Philosophie tritt nicht in den Körper und Bereich unserer Darstellung ein. Sie ist nur ein vorläufiges, von dem wir nur sprechen, um davon Rechenschaft zu geben, warum wir uns nicht weitläufiger damit beschäftigen und in welchem Verhältnis es zum Gedanken zur wahrhaften Philosophie steht. Und weiter. In der orientalischen Anschauung taumelt das Besondere. Ist bestimmt vorüberzugehen, im Boden des Denkens hat es dagegen auch seine Stelle. Es kann sich in sich wurzeln, kann fest werden und es ist dies der harte europäische Verstand. Um ihn sich abzutun, dienen solche orientalische Vorstellungen. Hohenstein hat das Ganze in seinem Philosophie-Atlas, den Professor Wimmer letztes Mal vorgestellt hat, zur Schau gestellt. Ich habe meinen Scanner, ist leider kaputt, ich musste das heute Morgen fotografieren, das Bild. Es ist leider ein bisschen dunkel. Aber man sieht eben, das sind die Stufen dieses Weltgeistes, der voranschreitet und der da schon irgendwo hier mal sozusagen begonnen hat. Und auch der Mohammedanismus teilt viele gemeinsame Stufen, ist dann aber sozusagen irgendwann abgeschweift und ist nicht in die germanische Welt mitgefolgt zum vorläufigen Höhepunkt des Weltgeistes. Und das ist irgendwie was in Südostasien sozusagen, beziehungsweise ein Stück Australien war da noch mit dabei, es ist aber auch nicht beschriftet. Er hat es offen gelassen, genau. Also was er damit andeuten wollte, weiß ich nicht.
Dieses Bild ist aber bis heute eben noch sehr weit verbreitet. Also bis heute ist ja eben die Vorstellung, dass es so etwas wie Philosophie im strengeren Sinne, also man sagt dann heute, okay, es gibt Philosophie woanders, aber dann sagt man, aber in anderen Kulturen gibt es Philosophie nicht in dem harten, strengen, rationalitätsversessenen Sinne wie bei uns. Es gibt bei uns Professor Gabriel, der die chinesische Philosophie-Vorlesung hält über 4 Semester. Der vertritt zum Beispiel auch diese Meinung, er ist ein sehr guter Experte für chinesische Philosophie, vertritt aber die Meinung, so echte Philosophie wie die westliche Philosophie ist es halt dann doch auch nicht, sozusagen. Das ist jetzt sehr überspitzt von mir wiedergegeben. Es gibt natürlich nicht nur Eurozentrismus, es gibt auch andere Zentrismen, die sich irgendwie auswirken. Es gibt zum Beispiel auch den Sinozentrismus, sozusagen das chinesische Gegenstück. Der zeigt sich auch in vielen Punkten. 2 kurze Beispiele. Die chinesische Diplomatie hat sich zum Beispiel auch zu Zeiten noch nicht verändert gehabt, als China längst nicht mehr eines der größten Reiche der Welt war. Als 1853 eine britische Delegation um Audienz beim Himmelskönig, beim chinesischen Himmelskönig ansuchte, wurde gesagt, weil Gott, der himmlische Vater, unseren Herrscher auf die Erde gesandt hat, als wahren Souverän aller Nationen dieser Welt, müssen alle Menschen dieser Welt, die vor ihm zu erscheinen wünschen, sich seinem Zeremoniell unterwerfen. Der Herr von China ist der Herr der ganzen Welt. Und dieser Zentrismus hat sich eben auch nicht geändert in einer Situation, in der die politische Lage, in der China längst sozusagen Bittsteller gegenüber Großbritannien war. Es gibt auch heute noch die Ansicht, das zieht sich bis heute fort. Wimmer zitiert den Vorsitzenden der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, der zum Problem der Globalisierung Stellung nimmt und sagt, als Chinese bin ich prinzipiell davon überzeugt, dass von der chinesischen Philosophie als Kern unserer Kultur ein Ausweg nicht nur aus der kulturellen Krise des gegenwärtigen China, sondern auch aus der globalen kulturellen Krise führt. Wir haben das auch zum Beispiel bei ganz ähnliche Ideen bei einem iranischen Autor, der da schreibt, der Islam ist nicht ein bloßer Satz Ideen in einer Welt metaphysischer Spekulationen. Auch ist er nicht bloß entstanden, um das soziale Zusammenleben der Menschen zu ordnen. Er ist eine derart umfassend sinnvolle Art zu leben, dass er die Erziehung, die Gesellschaft und die Kultur auf Höhen führt, die nie angepeilt worden sind. Er bildet ein oberstes Berufungsgericht und einen Sammelpunkt für Ost und West gleichermaßen, und bietet ihnen eine Ideologie an, welche ihre trennenden Materialismen beantwortet. Und dann habe ich noch Zitat von einem namenlos bleibenden Direktor des Institute of Buddhist Dialectics, der gefragt wurde, warum an seinem Institut nicht eigentlich auch Vorlesungen über westliche Philosophie angeboten werden. I can understand why you have come to India to study Buddhist philosophy. For our tradition is indeed deep and vast. But I frankly don't see what we have to learn from you. For Western philosophy is very superficial and addresses no important questions. Also die westliche Philosophie ist quasi seiner Meinung nach ganz klar nicht an heilsrelevanten Fragen interessiert. Und damit ist sie im hinduistisch oder buddhistischen Kontext eigentlich relativ wertlos. Es gibt auch ein Zitat aus Tibet, auch namenslos bleibend. If Western philosophers don't think that philosophy can lead to liberation from cyclic existence, why do they do it? Ja. Es gibt also unterschiedliche Maßstäbe, die von den verschiedenen Arten von Zentrismen angewandt werden, warum die eigene Position überlegen ist. Der harte Verstand oder die Rationalität, das ist so ein eher europäischer Maßstab. Der chinesische Maßstab ist so etwas wie erprobte Weisheit, über die Ahnen hinweg zum Beispiel. Der Islam sieht sich eben in der Lage, die höchste Einheit von, wie es im Zitat war, Erziehung, Gesellschaft und Kultur bilden zu können. Und im Hinduismus oder Buddhismus geht es dann eher zum Beispiel eben auf das zweckgerichtete Erlösen von zyklischer Existenz. In allen ersten drei Fällen von den ersten drei Zentrismen ist also die eigene Tradition immer jeweils die höchste und die letztgültige. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen den Zentrismen. Beim expansiven Zentrismus, ist es eben, der konzentriert sich wie kaum ein anderer Zentrismus auf die aktive Beeinflussung anderer Völker und lehnt jede Art von dialogischem Prozess ab. Zu finden auch an zahlreichen Stellen oder zum Beispiel eben in Geht und lehrt alle Völker. Jesus hat damit sicher nicht gemeint, geht hinaus, sprecht mit den anderen, seht, was sie denken und schaut, dass ihr dann trotzdem zwar irgendwie gemeinsam was findet, aber Recht behaltet, sondern das ist eine eher klare Stellungnahme. Der integrative Zentrismus, der hat eben dieses Prinzip des Nicht-Eingreifens auf eine Frage, als Mengzi, der konfuzianische Philosoph Mengzi, mal gefragt wurde von dem Herrscher, wie er denn die Herrschaft sichern könnte, sodass alle Menschen der Welt unter seine Herrschaft kämen, war die Antwort, er solle einfach nur die Herrschaft, die beste Herrschaft für das Volk herstellen und wahren, und alle anderen werden das checken, dass es hier das Allerbeste ist und dann mit der Zeit kommen und unter diesem einen Herrscher leben wollen. Wir haben also hier die Idee, dass quasi andere Denkweisen nur eine Vorstufe für die eigene Denkweise sind. Das haben wir eben auch in dem Bild von Hegel. Der multiple oder separative Zentrismus, der hat eine, das ist hier sehr schön dargestellt, eine Art inselhafte Vorstellung von unterschiedlichen Denkformen und unterschiedlichen Kulturen. Und Oswald Spengler, der die Geschichte, also den Untergang des Abendlandes geschrieben hat, hat das in einem schönen Satz ausgedrückt: Für andere Menschen gibt es andere Wahrheiten. Für den Denker sind alle gültig oder keine. Das ist eben auch etwas, wenn wir von westlicher, östlicher Logik sprechen, von unterschiedlichen Arten von Hermeneutik. Und dann haben wir noch einmal den tentativen und transitorischen Zentrismus. Der geht eben davon aus, dass es reale kulturelle Differenzen gibt, dass es die von Hohlenstein zitierte menschliche Fähigkeit zum Perspektivenwechsel gibt Und dieser Perspektivenwechsel geschieht idealerweise aus der Argumentation heraus, also durch Einsicht in bessere oder schlechtere Gründe. Und das führt dann entweder zu dem Beibehalten oder zu dem Ändern von eigenen Urteilen aufgrund von Einsicht. Und in diesem Punkt setzt dann Professor Wimmer an und schlägt als Methode die Polyloge vor. Denn wir können heutzutage eben nicht mehr sagen, okay, Philosophie ist eine westliche Disziplin. Das ist einfach anachronistisch. Wir hatten ja auch am Anfang der Vorlesung immer wieder Beispiele, dass diese Sichtweise nicht nur hier bei uns verbreitet ist, sondern auch in anderen Kulturen verbreitet ist. Ich weiß zum Beispiel, dass in der islamischen Philosophie ist häufig dasjenige irgendwie höherwertige, das irgendwie am nächsten an eben die griechischen Wurzeln herankommt und sich am weitesten von dem eigenen kulturellen Kontext befreien kann. Und wir hatten eben das Beispiel von Professor Wimmer von den Vorlesungs- oder von Studienplänen in Kyoto und Tokio, die eben die Philosophiegeschichte bis Wittgenstein behandeln. Beziehungsweise bei den einen war es Wittgenstein, bei den anderen eben nicht mehr Wittgenstein, sondern eins davor. Und in der heutigen Zeit, also in der Situation der Globalisierung, ist die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Völkern nicht nur möglich, sondern laut Wimmer auch notwendig. Und das Ziel sollte ein gegenseitiges Verstehen und aber auch ein gegenseitiges Überzeugen sein. Dieses gegenseitige Überzeugen muss aber auf der Grundlage epistemischer Gleichrangigkeit geschehen. Also es darf nicht darum gehen, eine Wahrheit woanders hinzutragen. Es soll aber auch nicht darum gehen, dass mehrere Wahrheiten nebeneinander Bestand haben. Denn das ist dann nicht zielführend, wenn wir gemeinsame Lösungen für irgendwelche Probleme finden müssen. Und eben das zentrale Mittel dafür ist der Polylog. Und Professor Wimmer hat mich aber gebeten, nicht mit dem Polylog nicht mehr anzufangen, weil er das gerne selbst machen möchte. Und damit bin ich jetzt am Ende meines Skriptums angelangt. Ein bisschen früher sind wir dann heute fertig sozusagen. Gibt es Fragen? Ich wiederhole noch schon mal die Frage. Also das war, ob es für die Voraussetzung für den transitorischen Zentrismus, ob das quasi Einsicht in die Argumentationsweise der anderen ist. Und das andere? Gleichrangigkeit, genau. Ja, genau. Das sind auch die zwei Voraussetzungen. Warum es trotzdem, also es geht, der transitorische Zentrismus geht schon sehr stark in den Polylog über. Und ist sozusagen der beste Anknüpfungspunkt für polylogisches Diskutieren, Argumentieren. Aber er hat auch Zentren. Ja? Also es gibt auch diese einzelnen Punkte. Und von diesen Punkten aus ist es uns möglich, die anderen Punkte zu verstehen. Das ist damit gemeint.
Ja.
Nein, das ist.
Diese Fortsetzung der Entwicklung.
Doch, das findet sich, also zum Beispiel Jaspers macht einen prinzipiell ähnlichen Versuch und so weiter. Das ist jetzt nur eine Seite aus dem Atlas. Und das ist jetzt wirklich nur quasi die Darstellung, wie Hegel das sieht. Ich glaube, in dem Atlas gibt es über 100 Karten. Einfach jede Doppelseite hat eine Karte, auf der etwas dargestellt wird. Das gibt es im Atlas ganz hinten. Aber also es gibt nicht, was Hohenstein auch nicht macht, ist, dass er eine Karte zieht, wo dann 27 Linien alle Bewegungen zeichnen, sondern er schaut sich das auch immer für einzelne Epochen, für einzelne Denker, auch zum Beispiel deren Weltsicht. Hohenstein oder Hegel jetzt? Ich verstehe nicht. Sie meinen bei Hegel jetzt?
Ja.
Für Hegel bin, also weiß ich zu wenig. Also ich vermute mal, dass es ist einfach so, Hegel zeichnet diese Stufen des Weltgeistes und wie weit dieser Weltgeist durch verschiedene Kulturen, diese verschiedenen Stufen der Vernunft erklimmt. Und es kann möglich sein, es kann, naja, das hier ist ja quasi 732, nein, ja doch, 732 entstanden und aufgetaucht. Das hat sich eine ganze Reihe lang mitentwickelt. Wir haben noch bis ins 12., 13. Jahrhundert der islamischen Philosophie oder später eben relativ etwas zeitversetzt, später noch mit Ibn Rushd in Andalusien, haben wir etwas, das sehr nah noch an der europäischen Philosophie ist und das dann in der islamischen Philosophie im 13., 14. Jahrhundert einsetzt, ist eine ganz stark von Osten kommende Rezeption der Mystik. Und dann werden sehr viele Mystiker werden zu den Hauptautoren und zu den Hauptdenkern der islamischen Philosophie. Und es gibt viele, die sagen, ja, das ist genau der Punkt. Also es gibt häufig die Ansicht, wo gesagt wird, das ist genau der Punkt, wo die jetzt 1000 Jahre mit ihrer Aufklärung hinterherhinken. Weil sie sich da von der Rationalität abgewandt haben und eben einer Mystik hin zugewandt haben. Das waren größtenteils auch Sufi-Meister, die dann die entscheidenden Werke geschrieben haben. Also es beginnt mit Ibn Sina, also Avicenna, beginnt es teilweise schon, aber mit Suhrawardi. Das ist dann wirklich ausschlaggebend. Weil es ist dann auch der erste Autor überhaupt aus. Das ist dann auch der erste Autor seit langem in der Tradition der islamischen Philosophie, der eben aus dem Osten kommt. Und vermutlich, also ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, ich weiß es nicht bei Hegel, aber ich könnte mir vorstellen, das ist ein ganz klassischer Punkt, wo man sagt, da haben die aufgehört, rational zu denken. Das waren alles nur Sufi-Meister, die sich den halben Tag meditierend im Kreis drehen. Und da kann man ja nicht rational denken. Also so könnte ich es mir vorstellen. Sonst noch Fragen? Also die eine aktuelle Meinung gibt es natürlich nicht. Ne? Also ein ganz großes Programm, das ist eben dieser Mann hier, der sich, glaube ich, von allem, was ich weiß, am intensivsten mit der Frage der Sprache und der Erkenntnis, wie beeinflusst Sprache die Erkenntnis, nationalisiert Sprache die Erkenntnis. beschäftigt. Der Punkt ist, es gibt nun mal verschiedene Sprachen, wir kommen nicht aus und es gibt auch nicht die eine absolut formale, logische Sprache. Also Professor Wimmer hat ja sein Modell gezeigt gehabt, seinen Vorschlag, eine auf logischen Elementen aufbauende Sprache zu finden, um Positionen auszudrücken. Und es ist aber eben nicht akzeptiert worden, sozusagen. Also der formale Weg ist nicht möglich. Was es definitiv gibt, sonst könnten wir nicht argumentieren wollen, ist, es ist klar, es gibt eine Logik, sozusagen. Es gibt nicht eine Logik, die auch logisch gültig ist, aber anders ist. Wobei dann auch da wieder viele, also gerade moderne Logik, wieder viele Annahmen macht, die nicht falsch sind. Aber interkulturelle Philosophie geht davon aus, dass es möglich ist, gemeinsam und unter Beachtung aller Teilnehmenden, aller Mitdiskutierenden eine Wahrheit zu finden. Und was die Sprachen anbelangt, das ist einfach, man muss einfach mit Übersetzungen arbeiten. Und es gibt auch die Möglichkeit, also ich glaube, Professor Wimmer sieht das nicht so eng. Er zum Beispiel schlägt immer vor, wenn man Kant nicht versteht, sollte man Kant auf Englisch lesen, weil es Übersetzungen gibt, in denen Kant wesentlich verständlicher ist. Es gibt sehr gute Übersetzungen und Kant ist teilweise auf Englisch deutlich besser zu verstehen als auf Deutsch. Und aktuell macht er einen Lesekreis und liest Kant auf die Kritik der reinen Vernunft auf Türkisch, Professor Wimmer. Und meint, das ist auch sehr interessant, weil es bestimmte einfach Erkenntnisse gibt, die in anderen Sprachen dazukommen. Und das Idealbild ist, glaube ich, dass man alle kulturellen Konnotationen zu bestimmten Begriffen irgendwie mit dazu erwähnt, irgendwie mit ausführt. Ist das hinreichend zufriedenstellend? Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es moderne Fassungen gibt, aber schon mit den griechischen Klassikern, dadurch, dass die in dem 19. Jahrhundert größtenteils nochmal neu übersetzt wurden, wurden sie in ein Deutsch übersetzt, das uns viel näher ist und dadurch auch viel verständlicher ist. Ja, also definitiv, ganz klar, würden wir mit alten, mit uralten Übersetzungen von Aristoteles arbeiten, was wir nicht tun, weil die Gelehrten bis ins 19. Jahrhundert alle einwandfrei Altgriechisch konnten. Aber wenn wir das täten, dann würden wir wahrscheinlich sehr viel weniger auch verstehen. Ja, also es macht auch Sinn, innerhalb einer Sprache neue Ausgaben zu machen. Ja. Noch Fragen? Ja? Nein, das ist nicht, das ist nicht Höllhuber selbst. Es ist zitiert bei Höllhuber, diese Aussage, und ich glaube, es ist irgendein mündliches Gespräch, was er zitiert. Also, aber das hier ist eine Geschichte der spanischen Philosophie, das gebe ich mit ins, also als Literaturhinweis ins Moodle, und ich kann die Dissertation dazu geben. Aha. Ja, also ich stelle auch die Dissertation mit, man kann es ja per Fernleiher bestellen, also wenn es Sie interessiert. Professor Wimmer hat sie mir wärmstens empfohlen. So, noch Fragen? Sonst danke ich für die Geduld und das Ausharren.